Happy Shooting, Folge 672. Heißklebekamera. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
jimdoenjoykamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jo, da sind wir wieder. Mensch, Chris.
Ja.
Völlig.
Es wird technisch.
Völlig an der Technik. Ey. Wir sind voll technisiert hier.
Doppelkamera-Setup und dann kommt es heute nicht mal zum Einsatz hier.
Ganz schlimm.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, aber ansonsten steht alles, ne? Audio-Stream läuft, Video-Stream läuft, Themen haben wir auch.
Es ruckelt nicht, es ist alles irgendwie super und ja. Hallo und willkommen bei Happy Shooting, dem Podcast rund um die Fotografie. Wir haben heute wieder eine schöne Sendung für euch parat. Es gibt eine ganze Menge News, wir haben ein paar Nachträge. Die Nerd-Ecke, die wird jetzt fest etabliert hier. Es geht nämlich nochmal um Lightroom und das Thema Hardware-Controller. Dann gibt es interessante Informationen von Olympus. Und wir haben nochmal eine Canon-Ecke, weil wir müssen noch so ein bisschen nachfahren, was da... es gab noch ein paar zusätzliche Informationen und das soll es dann aber auch schon gewesen sein.
Ja, schönes Ding.
Lass uns loslegen.
Chris, wie können die Leute denn hier mitmachen?
Ja, stimmt. Ich habe da ja mal was vorbereitet. Wir sind natürlich live auf im Slack verfolgbar bzw. diskutierbar. Da gibt es einen Kanal auf dem Happy Shooting Slack, der heißt Dienstags-18 Uhr. Wenn ihr auf gerade zufällig die Videoversion der Sendung schaut, dann seht ihr da auch, wie man in den Slack reinkommt. Da ist nämlich unten in dem, da genau über mir hier, ist nämlich der Link zum Slack. Ja, außerdem dürft ihr natürlich gerne hier Fragen reinwerfen. Wir haben im Slack auch einen Kanal, der heißt HS Fragen. Dann gibt es auf Twitter das Hashtag HS Frage. Und wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt oder einen Videokommentar, dann tut das an info@happyshooting.de. Und wer sich alle Folgen, die es bisher so als Video gibt, auch als solches anschauen möchte, möge bitte auf happyshooting.de/video gehen. Und
das war toll.
Genügend Informationen. Ich kann, das wird immer besser.
Du. Das super, das flutscht, das ist der Wahnsinn. Und weißt du was? Es funktioniert, dass wir das immer so gebetsmühlenartig wiederholen, wie man hier mitmachen kann, denn der Dirk hat mitgemacht und hat uns auch direkt...
Halt. Erstmal noch, ganz wichtig, ein Danke.
Oh, wir haben ein Danke. Zwar, Entschuldigung.
Unser Danke muss hier rein, weil da sind Leute, die uns hier so mehr oder weniger kleine oder große Beträge überweisen, teilweise auch tatsächlich monatlich. Das heißt, es ist ja das sogenannte freiwillige Solidaritätsabo.
Sehr schön.
Und ja, also Dauerauftrag in Übersetzung. Und da sagen wir diesmal Danke an den Andreas, den Tobias, den Christoph, den Glenn, den Benjamin, den Maximilian, den Wolfgang und den Marco.
Wow.
Ihr seid toll und
wir Dankeschön. Sind ich reich mal die Hand.
Extrem dankbar.
Also quasi hier die virtuelle Corona-Hand so. Also eben nicht.
Lieber ohne Corona.
Genau.
Und wer möchte, darf da natürlich auch. Ich muss siehst du, wie klein die Schrift ist, weil da so viele Leute sind. Ich muss da zwei Zeilen einfügen.
Stark.
Irgendwann demnächst. Wer da auch noch mitmachen möchte, wir haben alle Informationen auf happyshooting.de/spenden.
Und ganz große
Klasse. Herzlichen Dank.
Hilft nämlich tatsächlich weiter. Echt super.
Und jetzt darfst du.
Nachdem du mir den schönen Übergang versaut hast, sage ich einfach, der Dirk hat uns einen Audiokommentar geschickt, und zwar einen Nachtrag zur Folge 671.
Hallo ihr beiden, ich habe eben eure letzte Folge gehört und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so ausführlich über Pentax gesprochen habt und deren letzten Videos, die sie veröffentlicht haben zu ihrer Kampagne, kann man schon sagen. Spiegelreflex ist nicht tot aus ihrer Sicht. Ich habe dazu auch meine Gedanken. Ich bin übrigens der vierte Pentax-Nutzer bei euch. Ob es noch viel mehr sind, glaube ich auch nicht. Es ist so bei Rico bzw. Pentax, es ist einfach ein sehr kleiner Laden geworden. Es ist eine Nische und sie schauen halt sehr darauf, wie ihre verbleibenden Kunden so drauf sind. Und ich glaube, darauf ist das Geschäft auch ausgerichtet. Sie haben ja in der Vergangenheit schon spiegellose Kameras gemacht, allerdings ohne digitalen Sucher. Ich erinnere da an die Pentax Q-Reihe. Das war die kleinste spiegellose Systemkamera mit einem Sensor noch kleiner als MFT und kleiner als 1 Zoll. Die kann man immer noch kaufen, wird aber nicht weiterentwickelt. Und es gab ja auch die Pentax K01 mit einem K-Bajonett, aber auch ohne Sucher. Und viele Pentax-Benutzer fanden es auch schade, dass in der Richtung nicht weiterentwickelt wurde. Und ich glaube, jetzt der Rückzug auf den Spiegel und den optischen Sucher ist wirklich einfach der Sache geschuldet, dass sie nicht die Entwicklungskapazitäten haben und auch nicht die Konkurrenz suchen. Ich meine, Pentax sucht halt eben auch keine Marktführerschaft. Die haben ihre kleine Nische gefunden und versuchen da ihre verbleibenden Kunden zu bedienen. Und vielleicht gibt's ja noch so mal wieder so eine Retrowelle, wo sie noch mal mehr Kunden irgendwie ziehen können. Ja, okay, vielen Dank und das war's schon. Bis dann, tschüss.
Ja, ja, cool, super. Doc. Ja, das deckt sich so.
Moni, ne, sagt gerade, sie sei die fünfte Pentax-Nutzerin, aber das gilt nicht, weil das ist ja so eine ganz alte. Naja, so alt ist die nicht, aber so was Analoges.
Wir, ich glaube, bei der Zählung ging es um die digitalen. Ja, ganz genau.
Ich glaube auch.
Moni, du bist raus. So, muss man auch einfach mal sagen, wie es ist. So.
Pass auf, die kommt dir gleich reingestürmt. Und, ja, dafür hat sie zwei, sagt sie, siehst du?
Die, ne, slappt mich gleich mit einem Fisch, der Klassiker.
Pasch. Ja, also halte ich für einen guten Kommentar.
Das, absolut.
Ja, das Wohlfühlen in der Nische.
Richtig, und es ist ja auch eine Form von Service am Kunden, wenn du halt deine Klientel kennst. Also das ist ja wirklich eine überschaubare Community, die Pentax Digital Community. Und wenn da eben das Credo eben ist, Spiegelreflex ist eben geil, was wir aus den genannten Gründen, könnt ihr ja gerne euch in der letzten Folge nochmal nachhören, durchaus auch verstehen können. Das hat durchaus auch seine Vorzüge. Ja, und wenn man diese Klientel weiter bedienen möchte und das eben durch weitere, ja, wenn auch nicht Innovation, aber Evolution eben tun kann und auch mag, warum denn nicht? So be it. Also ich drücke da Pentax ganz fett die Daumen und ich bleibe dabei. Je mehr Anbieter da am Markt bleiben, eben auch durchaus mit Spezialisierungen, es muss ja nicht immer jeder alles anbieten, umso besser ist es für uns alle hinterher. Ne? Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Auswahl stärkt den Markt. Finde ich gut.
Ja. Ist gut so. Dann haben wir noch einen Nachtrag und zwar hat uns Christian und Manuel haben uns in die Kommentare geschrieben zum Thema Sony und Menüs. Der Christian schreibt zum Sony-Menü, ich habe immer Sony-Kameras gehabt und das Menü ist zwar keine Offenbarung der Usability, aber das Meckern kann ich als jemand, der noch nicht viel mit anderen Marken gearbeitet hat, nicht verstehen. Bei der A7 III gibt es verschiedene Möglichkeiten der Anpassung. Das Belegen fast aller Knöpfe mit anderen Funktionen, Anpassen des FN-Menüs, also das dürfte so ein Personalisierungsmenü sein, und mein Menü, ach nee, das ist dann das mein Menü als Hauptmenüpunkt im großen Menü. Das sagt der Christian. Und der Manuel schreibt noch, das Menü meiner Sony ist gegenüber meiner Nikon echt ein Reinfall, aber auch wie die Geschichte mit den Apps dort existiert, wirkt wie ein Antikörper.
Ja. Da sieht man halt, nicht, wie man es macht, macht man es falsch. Der eine findet es durchaus in Ordnung. Und das hat, glaube ich, auch was mit Gewöhnung zu tun. Also ich glaube, wenn du mit den Sony-Kameras einsteigst und dich gewöhnst an die Menüstruktur, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn du jetzt zum Beispiel von einer Canon-Kamera kommst mit einem eher überschaubaren Menü, wobei auch die natürlich komplexer geworden sind im Laufe der Zeit. Aber wenn man so einen Sprung macht, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen verloren. Also, tja. Fand ich nur ganz interessant, weil das wirklich also so zwei sehr gegensätzliche Meinungen waren.
Und ich habe hier die Alpha 5100 APS-C. Das ist meine Backup-Kamera hier für die Videogeschichte, also meine zweite Videokamera. Die habe ich auch lange als Webcam hier zum Streamen benutzt. Mhm. Und deren Menü, ja, ich sag mal, war jetzt nicht super intuitiv, aber ich konnte gut damit umgehen. Ich habe jetzt allerdings nicht wirklich, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, ob jetzt die Alpha 5100 im Menü ähnlich ist wie die aktuellen A7 oder nicht, ob es da Unterschied, ich weiß keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht, ne.
Kann ich nicht sagen. Na gut, ja, also okay. Sony-Menüs mal so, mal so.
Genau.
Dann hat uns der Jürgen noch was geschickt.
Ja, das fand ich ganz interessant. Und zwar hatten wir letztes Mal gesprochen über diese MIDI-Pulse, dass man Lightroom per MIDI bedienen kann. Und dabei tauchte eben eine Frage auf, nämlich kann man irgendwie in Lightroom per Tastaturkürzel oder eben per MIDI-Shortcut ein bestimmtes Seitenverhältnis für den Zuschnitt vorwählen, dass man sagt, ich will jetzt aber einen quadratischen Crop haben oder ich will jetzt einen 16:9 Crop haben. Kann man das irgendwie machen? Und dann haben wir gesagt, also wir kennen keine Tastenkombination, um das zu erreichen. Also wird es das wohl nicht geben. Und ich hatte den Tipp gegeben, vielleicht mal in der Schnittstelle, in der API von Lightroom zu recherchieren, falls das zugänglich ist oder falls die Software, mit der man da mit dem MIDI-Pult arbeitet, eine Dokumentation für die API-Schnittstelle hat, ob man da was findet. Und das war wohl der richtige Tipp, denn Jürgen schreibt, ich habe einfach mal nach einem Plugin gesucht, also wegen des Hinweises auf API, und auf Anhieb AnyCrop von John R. Ellis gefunden. Das Ding ist perfekt dafür. Man kann bis zu 5 eigene Presets anlegen und diese via Shortcut aufrufen. Perfekt für meine Kassentastatur und ganz schnell integriert. Danke. Was ist nämlich der Trick? Es gibt zwar keinen Shortcut, um ein bestimmtes Seitenverhältnis auszuwählen, aber es gibt Presets. Man kann sich ja einfach ein Preset abspeichern mit einem quadratischen Zuschnitt. Man kann sich ein Preset mit einem 16:9 Zuschnitt und so weiter, also die Zuschnitte, die man regelmäßig braucht, auch für hoch und für quer, kann man sich einfach abspeichern. Und dann legt man sich eben diese Presets auf eine Taste. Und das geht. Und schon hast du den Crop quasi vorgewählt. Es wird halt dann sofort geschnitten. Und je nachdem, was das MIDI-Pult oder die Software kann, kannst du ja auch ein Batch laufen lassen und kannst sagen, wende den Crop an und geh dann in das Zuschnitt-Tool. Also, das ist eine ganz coole Lösung. Geht dann also doch mit einem kleinen Umweg.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nun gut, das waren die Nachträge. Kommen wir zu den News. Wir haben heute eine ganze Menge Zeug. Das Erste, was ich hier habe, ist eine interessante Info. Und zwar Kodak. Kodak hat Geld bekommen. Und zwar nicht wenig. 765 Millionen US-Dollar vom Weißen Haus. Das ist also eine Dreiviertel Milliarde in Dollar. Wie gesagt, ein Loan, kein Geschenk. Und zwar, sollen die Medikamente machen, so wie es aussieht. Also
Kodak?
Kodak ist ein Analogladen. Ein Analogladen hat viel mit Chemie zu tun. Das heißt, es muss relativ viel Maschinen dafür, relativ viele, was weiß ich, was man da, chemische Anlage halt. Und da kann man vermutlich eben auch andere Dinge drauf tun. Was ich gelesen habe, ist, wie gesagt, dass sie eine Dreiviertel Milliarde bekommen. Und generische Medikamente für im Prinzip Sachen, die heute in Indien und China produziert werden hauptsächlich, soll jetzt unter anderem Kodak produzieren und damit so Abhängigkeiten reduzieren nach Ausland. Also eigentlich so eine Sache, die man dem Weißen Haus, die eigentlich da typisch wäre. Was interessant ist, also Fuji hat übrigens da auch Geld bekommen und zwar schon ein paar Tage vorher, allerdings nur eine Viertelmilliarde. Die haben aber schon länger so andere Sachen außer Film und Chemie und so weiter gemacht. Und zwar gibt es da das Bioprocess Innovation Center at Fujifilm Biosynth Biotechnologies in Morrisville, North Carolina. Also das ist jetzt nicht Fuji in Japan, sondern US-Ableger davon. Und die sollen wohl sich vorbereiten darauf, Impfstoffe zu machen. Mhm. Also das geht dahin. Was interessant ist, was ich ganz interessant fand, ist so eine kleine Verschwörungstheorie am Rande, dass es 1 bis 2 Tage vor dieser offiziellen Ankündigung, dass da das Handelsvolumen drastisch nach oben gegangen ist, nämlich um 700% gestiegen ist. Also bevor das offiziell raus war.
Okay.
Klingt so ein bisschen nach, ne, so die Insider-Geschichten. Das Wall Street Journal hat dann gesagt, dass es offenbar das Resultat war, dass in Rochester, das ist in New York, das ist, wo Kodak sein Headquarter hat, dass da wohl ein paar Tage vorher schon was in der Presse rumgegangen ist. Außerdem hat Fuji natürlich ein paar Tage vorher angekündigt, also diese Fuji Geldgeschichte, die ist auch schon vorher angekündigt worden, also man hätte sich das auch vielleicht ein bisschen ausrechnen können.
Okay.
Das war aber die erste Verschwörungstheorie, die ich ganz interessant fand. Und die zweite ist, dass der Chef von Eastman Kodak, nämlich ein Jim Contienza, am Tag vor der Ankündigung 1,75 Millionen Aktienoptionen auf Kodak-Aktien bekommen hat.
Oha.
Und dass die Vorstandsmitglieder von Eastman Kodak im Frühjahr außerhalb der Reihe Aktienoptionen erhalten haben. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen. Das ist tatsächlich wohl eine, also das mit den Aktienoptionen ist wohl tatsächlich eine gern verwendete Methode, um so Insider-Sachen, Insider-Trading, was illegal wäre, um zu umgehen, weil Aktienoptionen sind ja kein Wert. Ne? Die sind ja einfach. Die werden ja erst was wert, wenn man sie auch einlöst, und die darf man auch nicht gleich alle auf einmal einlösen, üblicherweise. Das ging im Mai los, ne, wo der der Vorstand Aktienoptionen bekommen hat. Das muss man auch anmelden, offiziell oder nachmelden. Die Regierungsgespräche zu diesem Loan waren aber auch im Mai. Also irgendwie ist es, man kann da durchaus was einstellen, wer Böses dabei denkt.
Du, das sind alles Profis, die da an der Börse handeln. Die haben da ein Näschen dafür.
Aber es sind Verschwörungstheorien, und ich kennzeichne die auch ganz klar als solche. Vielleicht gibt es auch ganz einfache logische Erklärungen dafür.
Das ist einfach wegen der Zeitverschiebung.
Genau.
Wir haben noch Zeitzonen.
Genau. Richtig. Ja, was gibt's noch in den News? Ah, genau, es gibt noch eine News, und zwar tada, der Chris macht den Foto-Teacher, den Foto-Instructor. Den Erklärbär. Das, was ich gerade so wenig tun kann, auch nicht auf den Reisen und so weiter, das werde ich tun. Und zwar bei einem dreitägigen Event. Out of Chicago. Out of Chicago ist eine, ja, was ist es? Eine Fotokonferenz, die eigentlich in person stattfindet. Da sind auch diverse In-Person-Events, also so Foto-Workshops in der Wildnis draus entstanden. Das kam so aus der Landschaftsfotografie. Da war zum Beispiel die Out of Moab oder die Out of Acadia. Das waren so ganz bekannte Dinger, die eigentlich jedes Jahr stattfinden, mehrere davon. Und die Out of Chicago ist so ein Ding, wo wirklich Leute unterrichten, also in diesem Fall, wir reden hier gerade von, ich scroll da mal hin, wer es sieht, ne? Das ist also eine riesen Menge an Fotografinnen und Fotografen, die da unterrichten. Hui. Insgesamt, glaube ich, über 60 Stück. Und da sind so Leute dabei, wie zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Leute, die zum Beispiel Ansel Adams assistiert haben und so weiter. Also wirklich so Menschen, die wirklich tief drin stecken und ihre Sache wissen. Und ich bin ja gerade mit der Valérie Jardin zusammen bei Photosensei. Wir haben das ja mittlerweile, machen wir das ja gemeinsam. Und sie hat da schon unterrichtet und sie hat mich da reingehört. So, na komm, magst du auch mal gucken. Und wir werden zusammen eine vierstündige Session machen an einem der drei Tage. Zum Thema Limitierung, zum Thema Reduktion. Valérie ist dafür bekannt, dass sie mit relativ wenig Gear auskommt, und ich werde das Ganze dann nochmal so in den analogen Teil rüberholen. Wir machen da eine Session. Es gibt immer so Paar-Sessions, also so Doppel-Sessions, zwei Leute zusammen, die da ihre Sessions machen, und das Ganze, wie gesagt, über drei Tage. Dann gibt es Assignments, dann gibt es eine Woche macht mal, also selbst zu Hause arbeiten, und dann gibt's noch mal einen Tag Reviews mit den verschiedenen Gruppen. Und das Ganze kostet $400. Das beinhaltet aber dann zum Beispiel auch den Zugriff auf alle die Sessions, später noch als Videorecordings. Und wenn man den Code Chris verwendet, dann gibt's $50 Rabatt. Und ja, da bin ich jetzt gerade fleißig am Vorbereiten. Ist eine spannende Sache.
Und wann ist das genau?
Wie gesagt. Das Ganze beginnt, lass mich da nochmal hinscrollen, am 21. Also 21. bis 23. Der 21. ist für hier jetzt ein bisschen spät,
August,
aber
2020.
Ist jetzt im August, genau.
Der 22. Weil Leute gucken das ja zeitversetzt, ne, und hören das zeitversetzt. 21. August 2020.
Dann gibt es das sogenannte Get Out and Shoot vom 24. August bis zum 2. September. Und dann am 3. September gibt es die Epic Group Image Reviews, wie es hier steht.
Ja, cool.
Also das Ganze ist auf outofchicago.com und da findet man alle Informationen dazu.
Teilnehmeranzahl ist offen oder limitiert?
Nee, Teilnehmeranzahl ist erstmal offen, weil es ja so eine Videogeschichte ist. Also okay. Die Sessions, da gibt es dann schon Q&As und so weiter, aber die Sessions sind erstmal offen und ich glaube, da gibt es auch schon relativ viel Interesse. Also ja.
Ja, cool. Spannende Sache.
Ich auch. Also bin sehr angetan, dass das geklappt hat. Und bin ein wenig, habe jetzt ein wenig Angst, dass, weil da wirklich sehr illustre Menschen mit unterrichten. Ich hoffe mal, dass ich da mithalten kann.
Kriegst du schon hin.
Bin ein bisschen nervös.
Immer wissend nicken.
Das sowieso. Naja, nee, ich meine, über die eigene Session habe ich ja Kontrolle.
Passt schon, genau. Ja, finde ich cool.
Kommen wir zu was anderem, sehr, sehr cool.
Es wird extrem nerdig. Ich habe mich ja so gefreut, also wie ein Schnitzel quasi, obwohl ich selbst direkt wahrscheinlich gar nichts davon haben werde. Wir haben gesprochen über diese MIDI-Controller. Wir haben gesprochen von einem Kommentar, der dazu kam, ja, da könnte man ja mit dem Controller XY was bauen und dann kann man das selber machen. Es, wie bei jeder Frage, die man stellt, ist spätestens die zweite, allerspätestens die dritte Antwort ist, ja, kannst du auch mit dem jetzt Raspberry Pi einsetzen oder irgendeinen anderen Mikrocontroller einsetzen. Kannst du selber machen, da gibt's ja schon fertige Repositories oder programmierst du, hackst dir was, lötest du was, alles gar kein Thema, kriegst für 5 Euro, machst du dir die ganze Heimautomatisierung, wenn du das willst. Sozusagen.
Kannst du machen.
Und so ging's jetzt halt hier um diesen MIDI-Controller für die Lightroom-Steuerung. Und dann hattest du, glaube ich, so lapidar gesagt, ja, mach doch mal, stell was bei GitHub rein und dann weisen wir da gerne drauf hin. Und jetzt vor ein paar Tagen erreichte uns beide dann eine private Nachricht vom Manuel, ob das so in Ordnung ginge. Und jetzt erzähl mal, was da passiert ist. Ich find's ja nur geil.
Also, es gibt mittlerweile ein GitHub-Repository. Da ist drin, ja, ich sag mal, die Grundsteine, so wie ich das verstehe, die Grundsteine von einem, also hier Happy Shooting Community. Also jetzt ist übrigens Video gar nicht schlecht, das mal sich auf Video anzugucken, weil da gibt es dann auch die ganzen Sachen. Ansonsten sind natürlich die Links in den Shownotes. Der Schwurbler, so heißt das Ding. Und naja, also Bezug nehmend auf die, Titel der Sendung.
Ja, genau.
Naja, das Gerät wird dann vielleicht so heißen. Ja, oder auch nicht. Mal schauen. Ich muss mal hier groß machen. Da ist das Bild. Ich scroll hier mal so.
Zu sehen ist halt eine kleine Platine.
Ein Rendering von einer Platine mit draufgeklebten, draufgelöteten Drehreglern und so weiter.
An Schiebereglern.
Knöpfe. Das ist, ich glaube, erstmal nur so ein Vorschlag. Ne? Da gibt es also hier auch einen Link, dann einen QR-Code drauf und so weiter.
Taster drauf.
Letztendlich reden wir hier von einem, ja, von einer Platine mit Bauteilen drauf. Die ist dann auch noch entsprechend lackiert und angemalt. Und letztendlich soll es ein Open-Hardware-Projekt werden und genau, basierend auf diesem Teensy-Chip, den wir ja letztes Mal auch in der Sendung kurz hatten. Dieser Teensy-Chip ist quasi ein USB-MIDI-Controller-Dingens, der also quasi direkt vom Rechner erkannt wird, und zwar von allen gängigen Betriebssystemen. Und den kann man natürlich entsprechend ausrüsten mit verschiedenen Putties und Schaltern und so weiter, Drehreglern. Hm. Und der übersetzt das dann in MIDI und das Ganze dann natürlich auf dem Rechner mit diesem MIDI2LR dann wieder auf Lightroom übersetzt. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, ein Vorschlag. Letztendlich soll dabei dann rauskommen unter Creative Commons, Share Alike Non-Commercial. Das ist also ein Ding, was sich dann jeder quasi selber bauen kann. Wie gesagt, Open Hardware, das ist Open Source Hardware im Prinzip. So wie Open Source Software, das heißt die Baupläne, die Platine, also beziehungsweise die die Dateien, um die Platine machen zu lassen, gibt es dann da natürlich offen. Der Manuel hat das, wie gesagt, jetzt mal unter seine Fittiche genommen, weil er hat es ja auch vorgeschlagen. Das Ganze ist, hat zum Ziel letztendlich dann diesen Lightroom Hardware Controller im Eigenbau machen zu können. Also wer löten kann, ist klar im Vorteil hier. Ich vermute, es wird gar nicht so schwer sein, das zu machen, wenn man mal die richtigen Teile hat. Also wir reden dann von einer Teileliste, die dabei sein wird. Wir reden von den Dateien, um diese Platine eben fertigen zu lassen. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass man vielleicht im Slack irgendwo sich organisiert und dann irgendwie mal eine Sammelbestellung zusammen macht oder so. Da ist dann auch hier so Fritzing-Files, das ist so, um dann so ein Breadboard mal als Prototyp zu bestücken. Also man muss das nicht gleich löten, man kann das auch mit Käbelchen stecken und so weiter. Ist alles nicht weiter wild, aber hier ist auf jeden Fall jetzt mal so die Geschichte. Der Manuel selber ist prädestiniert, er ist nämlich Software Engineering von der Bank. Das hat zwar mit der Hardware jetzt nicht viel zu tun, aber ich glaube, das ist so ein Hobby von ihm. Also, das ist jetzt auf jeden Fall mal der Platz, wo man sich treffen kann. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir vielleicht im Slack auch noch einfach einen Kanal dafür anlegen, wo man sich dann auch mal direkt unterhalten kann. Also, wer da Interesse hat, mitzumachen. Und das ist, wie gesagt, ein Open-Hardware-Projekt. Das heißt, es heißt nicht, dass der Manuel die ganze Arbeit macht, sondern das heißt, dass ihr gemeinsam vielleicht da euch mal zusammenfinden könnt, um gemeinsam an diesem Ding zu arbeiten, Input zu geben.
Genau.
Vielleicht auch, mal was auf dem Breadboard zu stecken und zu testen.
Also, das ist ja das Schöne.
So könnte das Ding aussehen, aber es könnte auch ganz anders aussehen.
Aus sowas kann halt was richtig Tolles und was richtig Großes werden, weil ich kenne ja das Problem, wenn du nichts hast und sollst erstmal irgendwie anfangen, was zu machen, das ist immer so eine Hürde. Da muss man sich überwinden, du musst die ganze Konzeptarbeit machen und so weiter. Wenn es aber schon einen funktionierenden Prototypen gibt, also einen Vorschlag, wie etwas aussehen könnte, den zu verändern, zu verbessern, zu erweitern, das ist immer einfacher, weil man dann schon etwas sieht und dann vielleicht auf ein Problem stößt, wo man sagt, das könnte man vielleicht anders lösen oder da kann man mit anderen Komponenten vielleicht noch mehr machen. Oder irgendjemand sieht alleine die Knöpfe und sagt, Mensch, ich weiß, wo es bunte Knöpfe gibt und ändert die Teileliste und schreibt gleich die Teile rein für bunte Knöpfe, damit man die Farbregler von Lightroom dann passend kolorieren kann. All solche Dinge, das liegt jetzt in der Hand der Community und ich bin echt gespannt, ob es da interessierte Bastler gibt, die da Bock haben, dran mitzumachen. Und ich bin echt mal gespannt, was daraus noch wird. Ich glaube, also wenn da ein richtig cooles Projekt, wenn da ein Produkt draus wird, wo ich dann noch jemanden finde, der mir das zusammenlötet oder so, ich glaube, dann probiere ich es tatsächlich selbst mal aus, einfach nur, weil es geht. Ich finde sowas
große Klasse. Gucken, ich glaube, der Kanal ist schon irgendwo aktiv.
Im Slack, also, meinst du?
Es gibt ihn schon, er muss noch irgendwie freigeschaltet werden. Der heißt der-Schwurbler, heißt der Kanal.
Der Kanal, ist das geil.
Ich denke, bis spätestens, wenn die Sendung dann auch als Konserve am Donnerstag rauskommt, sollten wir den Kanal offen haben. Also macht euch mal irgendwie einen Merker dran auf dem Slack und bin sehr gespannt. Klasse. Also Manuel ist auf dem Slack und
ganz, ganz klasse.
Ich bin total happy, dass da jetzt was passiert und wir können gespannt sein. Und ich werde mich dann, wenn das soweit ist, tatsächlich mit dem Lötkolben mal hinsetzen und das mal basteln.
Ja, du bist ja auch so, hast ja auch schon so kleine Platinen gelötet und sowas. Das
ist nicht weiter schlimm.
Das ist nicht
wirklich schlimm.
Man muss halt einen kleinen Lötkolben dafür haben und das nötige Geschick und die Muße. Ich find's klasse.
Ja.
Also ich freue mich auch, wenn ich selbst nicht damit löte. Ich find's trotzdem einfach echt stark.
Ja. Und Manuel, wie gesagt, musst du auch nicht alles alleine machen. Also da gibt's mit Sicherheit Leute, die zum Beispiel die Doku dazu schreiben können. Oder da gibt's Leute, die vielleicht irgendwelche Tutorials dafür machen können, ne? So ein kleines Video aufnehmen für ein Tutorial oder vielleicht mal die MIDI2LR-Konfiguration
zum Beispiel
irgendwo abspeichern als Runterladedatei und so weiter. Also gibt es genügend Sachen, die man tun kann.
Geil.
Und ich denke, ihr könnt euch da vielleicht das, also weißt du, das ist so im auch so ein bisschen im Stil von dem Repro-Stativ, was der Jochen designt hat und dann
ganz
hat
genau.
Er sogar einen Händler gefunden, der das dann jetzt im Programm hat. Also genau. sowas, ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann, weißt du, wenn du da mal irgendwie, lass es mal 20 Euro sein an Teilen und so weiter. Es ist immer noch deutlich günstiger als diese fertigen Lösungen und hat, glaube ich, sehr viel Charme. Also ich mag das.
Ich finde das auch klasse.
Ja.
Tolles Ding.
Also Manuel, cool, danke. Wir werden hier dann auch regelmäßig berichten, wenn es da Fortschritte gibt. Also
selbstverständlich.
Ich bin auf dem GitHub-Projekt schon, ich habe das schon abonniert und werde da dann auch fleißig mitlesen. Und
finde ich
super. Vielleicht kommst du ja mal und vielleicht schickst du ja mal einen kleinen Audiokommentar, Manuel. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz updaten, was denn gedacht ist und wie es weitergeht.
Genau, wo noch Unterstützung erforderlich ist oder ähnliches.
Genau, und Moni schreibt gerade mit James Slack, demnächst kann man dann seine Bilder zurechtschwurbeln. Genau, ich finde den Titel sogar richtig gut.
Gibt schon im Slack den ersten Kommentar zu einer Schaltung.
Da hat sich schon einer die Schaltung angeguckt. Ich glaube, die Schaltung ist erstmal nur ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass da...
Aber so fängt's an. Und so muss es weitergehen. Finde ich sehr richtig so.
Diskutiert das mal, macht das mal untereinander und ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus kommt.
Absolut.
Wir müssen es auf Petapixel schaffen. Das ist das Ziel.
Weißt du, worauf ich auch gespannt bin?
Auf was denn?
Auf das hier.
Ah, richtiger Knopf, dann geht es auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, heute, wie gesagt, sind wir wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Und das ist, normalerweise haben wir hier ein Produkt zum Testen, zum Anfassen, zum Vorzeigen. Das haben wir heute nicht, aber wir haben eine Ankündigung eines Produktes, weil Enjoy Your Camera ist ja hier auch Händler für Wandert. Und Wandert hat hier gerade ein Produkt aktiv successful quasi finanziert über Kickstarter. Und zwar heißt dieses Produkt Fernweh. Ist keine deutsche Firma. Trotzdem heißt das Produkt Fernweh. Und da haben 834 Leute Geld eingeworfen. Damit wird das Produkt Realität. Und es handelt sich um einen Rucksack. Jetzt ist das ein Rucksack, der eben nicht nur so für Fotomenschen da ist, sondern eben auch allgemein für Outdoor, aber gerade so mit Kamera und so weiter. Und die haben da wohl sich was Interessantes ausgedacht. Den gibt es in zwei verschiedenen Größen, in zwei verschiedenen großen Schulterriemen, mit zwei verschiedenen großen Bauchriemen und ist damit sehr, sehr gut anpassbar. Dieses Ding hat vier Zugriffsöffnungen quasi, das heißt, du kannst von allen möglichen Seiten an deine Sachen kommen.
Das finde ich gerade das Interessante an diesem Ding, weil Rucksäcke gibt es ja wirklich ganz, ganz viele da draußen und wie der Zugriff ist, entscheidet also oft darüber, wie praktisch der ist. Und bei diesem Ding ist das halt so gemacht, dass du, wenn du ihn auf dem Rücken hast, dass also die Seite, die an deinem Rücken dran liegt, die Seite ist, wo du vollen Zugriff an das Kamerafach kriegst. Das heißt, von draußen, wenn du den Rucksack drauf hast, das ist ein großer Wanderrucksack, wenn du ihn also aufgesetzt hast, dann kannst du nicht von hinten einfach irgendwie was aufreißen und die Kamera rausziehen, also da kommst du nicht ran, sondern da musst du von innen ran. Das kenne ich auch schon von einem anderen Rucksack, den ich früher mal hatte und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Und wenn du von der Außenseite zugreifst, hast du Zugriff auf ein anderes Fach. Also da kannst du an irgendwelche Dinge ran, wie ein Pulli oder eine Jacke oder sowas. Und du kannst auch noch mal von oben ran, eben zum Beispiel, um an eine Jacke zu kommen oder an den Schal zu kommen oder irgendwie etwas. Das heißt, du hast von jeder Seite, wo du rankommst, hast du auch Zugang an andere Fächer, außer von den Seiten. Von den Seiten hast du wiederum auch Zugang an das Kamerafach, was wiederum praktisch ist, wenn du das an einem Gurt wie so ein Sling benutzt. Wenn du es also nach vorne slingst, dann von der Seite zugreifst. Ich finde das echt clever. Und obwohl das so ein großer Rucksack ist, scheint mir das durchaus praktisch zu sein.
Also die Wandert-Sachen, wie gesagt, den habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber alles, was ich von Wandert bisher in der Hand hatte, war extrem gut durchdacht. Sie haben hier zum Beispiel eben Platz für diese Camera Cubes in verschiedenen Größen. Mhm. Das heißt, das, was ich früher bei Crumpler immer wollte, diesen Kamerateil, den man nur in klein rein tut, weil man da noch Klamotten reintut und so weiter. Also das genau. ist glaube ich, schon ganz gut durchdacht, das Ding. Kommt dann, wie gesagt, hier in verschiedenen Größen und ist sehr konfigurierbar.
Sie haben übrigens auch an Schlaufen gedacht, dass du den quer über einen Trolley schieben kannst, über den Griff vom Trolley, damit du dann den zusammen mit deinem mit dem Koffer dann eben ziehen kannst.
Zum Beispiel. Ansonsten das, was man eben von einem Rucksack braucht, dass so das Rückteil angenehm ist und dann auch atmet und so weiter, dass man darunter dann auch nicht zu Tode schwitzt. Und. Also wir verlinken das mal. Das Produkt ist, wie gesagt, jetzt noch nicht bei Enjoy Camera, aber sie werden es haben und haben uns einfach gebeten, das mal hier zu erwähnen. Und das, haben wir hiermit getan. Und wenn es dann kommt, bin ich sicher, dass wir da auch mal unsere Finger dran kriegen können. Wir sagen auf jeden Fall schon mal danke für die Unterstützung und halten die Augen offen für den Wondered Fernweh.
Das wäre eigentlich ein Ding, das müssten sie dir mal schicken zum Ausprobieren, weil du hast jetzt so mit Wandern mehr Erfahrung als ich. Also du hast ja schon ganz schöne Touren gemacht, wo man vielleicht auch mal einen kräftigeren Rucksack braucht mit ein bisschen mehr Zeug drin. Kannst du mal packen, das Ding, und dann mal beurteilen, wie sich das trägt. Genau. Weil spannend sieht der auf jeden Fall aus.
Und selbst wenn ihr den jetzt noch nicht kaufen könnt, ihr könnt trotzdem andere Sachen schon dort kaufen bei enjoyercamera.com und kriegt natürlich wieder 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020.
Cool. So. Dankeschön.
Weitere News.
Ja, und zwar, wir haben es fast verpasst. Ja, also danke an die Community für den Hinweis. Neue Kameras hatten wir vorgestellt, Canon zum Beispiel, Nikon, aber auch Leica hat etwas Neues rausgebracht und das sei durchaus erwähnt. Wir haben zwar nicht viele Leica-Nutzer in der Community, aber wir haben sie. Und deswegen.
Die verstecken sich nur.
Ja, danke für den Hinweis. Leica hat eine neue M10 rausgebracht und zwar die M10R. Ob das jetzt sehr spannend ist oder absolut nicht spannend ist, das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Es ist halt mal wieder ein M10-Gehäuse. Eine Leica sieht halt eben aus, wie eine Leica eben aussieht. Und sie fasst sich so an und sie bedient sich wahrscheinlich auch genauso. Ist also ein Messsuchergehäuse, Vollformatsensor drin, wie wir das von der M10 gewohnt sind. Sie hat jetzt aber 40 Megapixel bekommen. Das heißt, das ist die Auflösung, meine ich, von der Monochrom. Aber als Farbkamera, das heißt, die hat einen Farbfilter davor, aber kein Tiefpassfilter, also kein Anti-Aliasing darüber, also sehr scharfe 40 Megapixel. Und sie soll, trotz dass sie jetzt viel mehr Pixel hat als die M10 hatte 24 Megapixel, jetzt 40. Und trotz dieser höheren Pixelzahl soll sie einen besseren Dynamikumfang und weniger Rauschen haben als die M10. Da lassen wir uns dann mal überraschen, wenn die ersten Testbilder kommen. ISO bietet sie an 100 bis 50.000 und hat einen SD-Kartenslot, der dürfte wieder wie üblich unten sein, unter der Bodenplatte. SD, HC oder XC und ich denke, das ist weiterhin ein Kartenslot. Wi-Fi ist auch an Bord. Ja, und wie bei Leica üblich, die werden halt handgefertigt in der Manufaktur und das schlägt sich durchaus auch im Preis nieder. Das heißt, die M10R möchte für knappe 8.000 Euro im Store abgeholt werden. Es gibt sie in Schwarz und in Silber. Sieht also sehr klassisch aus, finde ich, in Silber. Mir gefällt das sehr gut. Und der Fun Fact ist, die Monochrom wurde jetzt auch im Preis gesenkt, damit die nicht teurer ist als die M10R, die nur Farbe die Farbe und Schwarz-Weiß fotografieren kann, logischerweise. Die reine Monochrom, die natürlich 40 Schwarz-Weiß-Pixel hat ohne Interpolation, also dürfte noch eine höhere Detailschärfe haben an der Stelle. Die ist im Preis gesenkt worden und liegt jetzt auch knapp unter 8.000 Euro im Leica Store. Und was ich besonders lustig fand, die Monochrom ist trotzdem 5 Euro teurer. Sind 7.990 versus 7.995.
Aber vielleicht kann uns ja unser Leica-Spezialist Marc mal was dazu schicken. Einen kleinen Audiokommentar oder so, was die M10R angeht.
Genau, Marc, hattest du sie schon in der Hand? Vielleicht kannst du was dazu erzählen. Wäre mal ganz interessant.
Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genau, es gibt also erstmal so, wir haben halt wenig Erfahrung damit. Womit wir mehr Erfahrung haben, beziehungsweise du mehr Erfahrung hast, ist Olympus. Auch da gibt es eine etwas ausführlichere News, die du uns jetzt erzählst.
Ja, ich hatte die Kamera natürlich auch noch nicht in der Hand, aber Olympus hat just heute, als wir das hier aufnehmen, nämlich am Dienstag, den 4. August, die News rausgegeben, dass die OMD EM10 Mark IV verfügbar ist, beziehungsweise sein wird, jetzt Mitte, Ende August. Wir hatten darüber gesprochen, dass es rumored war, jetzt ist es da. Ja, es ist der Nachfolger natürlich von der EM10 Mark III, wer hätte das gedacht? Und sie hat jetzt einen 20-Megapixel-Sensor an Bord. Ich vermute, dass es der gleiche Sensor ist wie in der EM1. Ist aber nur eine Vermutung. Hat natürlich den 5-Achsen-Stabilisator an Bord und so weiter. Ja, mit 20 Megapixeln ist sie jetzt quasi an der oberen Kante von dem Micro Four Thirds-System angekommen, wo wir derzeit sind. Bisher waren es noch 16 Megapixel, das heißt, da hat sie jetzt aufgeholt. ISO bietet sie an von 80 bis 25.000. Und außer dem Sensor möchte man verbessert haben, und erste Tests scheinen das zu bestätigen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen durchgelesen. Der Autofokus soll deutlich verbessert worden sein. Das war immer so ein bisschen bei der EM10. Ja, der ist schon okay. Ja, so war er bei der alten EM1 ja auch. Aber bei den neuen ist es halt besser. Und so eben auch bei der 10 Mark IV. Das heißt, der Continuous Autofokus, also die Nachführung des Autofokus, ist wesentlich besser und schneller geworden. Da habe ich schon einen Test von gesehen, von jemandem, der auf die Kamera zuläuft. Das soll sehr gut funktionieren. Und auch der Augenautofokus ist verbessert worden, wenn man also auch mal nach unten oder ein bisschen zur Seite guckt, dass das Auge trotzdem verfolgt werden kann. Auch das verspricht einige schärfere Bilder beim Fotografieren von Personen. Das finde ich sehr schön. 4K-Video ist mit an Bord mit 30, 25 oder 24 Bildern pro Sekunde. Sagen wir mal maximal 30 Bildern pro Sekunde. Full-HD-Video gibt es bis 60 Bilder pro Sekunde. Also eine leichte Zeitlupe, wenn man möchte. Oder wenn man richtig Zeitlupe haben möchte, dann muss man auf HD runtergehen. Also auf das reduzierte HD, und dann kommt man bis 120 Bilder die Sekunde. Bilderserien schießt sie auch recht zügig, und zwar mit Verschluss bei knapp 9 Bildern, 8,7 oder so, aber wer zählt das schon? Ich sag mal 9 Bilder pro Sekunde. Und mit dem elektronischen Verschluss, wirklich absolut leise, schafft sie 15 Bilder pro Sekunde. Natürlich mit den typischen Problemen, wenn man Mitzieher hat, dass man dann schräge Linien kriegt und solche Späße. Das Typische vom elektronischen Verschluss natürlich. Aber ich sag mal, für die meisten Anwendungsfälle kann man da schon tolle Sachen mitmachen. Habe ich in der Kirche zuletzt benutzt, bevor Corona losging. Das ist sehr schön. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, aber da mag es auch Anforderungen vergeben, die das brauchen, der Monitor hinten ist ein Flip-Down-Monitor. Also im Gegensatz jetzt zu der Olympus, in die ich hereinschaue, die EM1 Mark II, da geht das Display ja zur Seite raus und kann dann gedreht werden. Und bei der EM1 Mark I, die ich hier liegen habe, da war es so, dass man ihn nach oben und nach unten klappen konnte. Was eigentlich ganz praktisch ist, wenn man von oben also runterschaut oder raufschaut, dann hat man das genau in der optischen Achse. Das ist ganz praktisch, und da ist nichts im Weg, wenn man die Kamera halten will. Das kann die EM10 Mark IV auch, also raufklappen, runterklappen. Aber er kann wirklich 180 Grad runtergeklappt werden, sodass das Display unter der Kamera nach vorne schaut. Also um sich selbst zu sehen oder zu kontrollieren. Und da frage ich mich jetzt, da unten ist doch aber die Stativbefestigung. Also wenn ich das Ding irgendwo an einem Stock halte zum Vloggen, dann ist da doch die Stativhalterung und der Stativkopf im Weg.
Die ist nicht fürs Vloggen gemacht. Die ist nicht fürs Vloggen gemacht.
Also ich verstehe es nicht. Freihand ist ja auch, denn wenn du sie unten hältst, hast du deine Hand. Also das mit dem Flip-Down verstehe ich noch nicht ganz, aber vielleicht übersehe ich, was entscheidend ist. Ich will mich da jetzt nicht pauschal drüber lustig machen. Es muss einen Grund dafür geben. Ich kenne ja auch die Monitore. Vielleicht
haben sie noch ein zweites Stativgewinde an der Seite, weißt du, wo du dann so einen Selfie-Stick von...
Das wäre natürlich geil, ja. Das wäre dann die Lösung, mit dem Winkel von der Seite ran. Also ich kenne das ja von Sony mit den Flip-Displays, die nach oben gehen.
Hat die 5100, ja.
Ist genau. Im Prinzip ja eine tolle Sache, wo aber schon wieder die Leute, die Video damit machen, sagen, ja, ist ja toll, wenn es nach oben klappt, aber da ist ja das Mikrofon oben drauf gesteckt oder der Funkempfänger drauf gesteckt oder die Beleuchtung drauf gesteckt, und da sehe ich es ja auch nicht. Also von daher kann unten durchaus sinnvoll sein. Weiß nicht, vielleicht wenn man mit einem kleinen Kugelkopf arbeitet, die Kamera wiegt ja quasi nix, wenn man mit einem winzigen Kugelkopf arbeitet, dass man dann genug sieht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn da jemand eine Idee hat, wo da der Sinn ist, gerne an happyshooting.de.
Ich glaube, der Kamerahersteller, der tatsächlich es schafft, einen Bildschirm zu machen, den man nach rechts, links, oben und unten wahlweise rausklappen kann,
Er
hat gewonnen.
Da hatte, glaube ich, Fuji schon eine Mechanik dafür. Ich weiß nicht, in welcher Kamera.
In alle vier Richtungen?
Da, nee, das, oder? Nee, aber da kannst du rauf, runterklappen und rausklappen. Also nicht 180 Grad, aber du kannst kippen rauf und runter und du kannst ihn nach vorne klappen. Ich glaube, Fuji war das. Ja, wie auch immer. Das fand ich ein bisschen komisch. Dann ist natürlich Wi-Fi und Bluetooth an Bord, wie wir das kennen von den OMD-Kameras. Und der Witz ist halt wirklich, ich sage ja gerade, die wiegt quasi nichts. 383 Gramm. Sagen wir mal 380 Gramm. Ja, 3 Gramm kommen die 5 Kaffeebohnen da. Die vergessen wir mal. 380 Gramm und zwar inklusive Akku und inklusive der Speicherkarte. Ne? Viele messen das ja ohne Akku und so. Also mit betriebsbereit, ja, 380 Gramm. Okay, es kommt noch ein Objektiv dazu, aber das kannst du ja nicht mit angeben. Das hängt ja dann von deinem Objektiv ab. Und damit wiegt sie 27 Gramm, also fast 30 Gramm weniger als der Vorgänger. Und das war ja nun auch schon nicht schwer, ja. Also das ist faszinierend, wo sie da noch eine Gewichtsersparnis gemacht haben. Vermutlich aber, indem sie das Material weiter geändert haben, denn das Gehäuse ist aus Kunststoff. Ist also kein Metallgehäuse, wie man es von der EM1 kennt. Fasst sich dann natürlich auch ein bisschen kunststoffiger an, bisschen plastiger. Aber dafür hat man eben eine sehr, sehr leichte Kamera. Das kann ja durchaus ein Vorteil sein. Ja, den Griff soll man wohl leicht geändert haben. Olympus sagt, dass sie sich dann besser greifen lässt. Aber das sagen sie immer, wenn man irgendwie einen Griff ändert. Das hängt, glaube ich, sehr von den Händen ab, die sie eben halten. Und der Akku kann jetzt in der Kamera über USB geladen werden. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, Haken. Sie hat jetzt zwar schöne 4K.
Es gibt einen Haken.
Ja, also neben dem Display, was man nach unten klappt, das finde ich persönlich ja komisch. Aber für Video taugt sie eben auch nur so eingeschränkt, weil es gibt nämlich keinen Mikrofoneingang. Das heißt, wenn man jetzt damit vloggen möchte und möchte mit einem externen Mikrofon arbeiten, also eben mit einem gerichteten Mikrofon oder einem Lavalier oder ähnlichem, dann kann man das eben nicht direkt in die Kamera einspeisen, um das direkt auf einer Spur mit dem Bild zu haben, sondern muss dann eben mit einem externen Rekorder arbeiten. Das kann man machen, aber ist halt immer ein Arbeitsschritt mehr. Das heißt, wer damit jetzt etwas intensiver Video oder vloggen möchte, sollte sich das gut überlegen, ob man da nicht vielleicht dann zu einem anderen Modell greift, wo es einen Mikrofoneingang gibt. Das nur von mir als Tipp. Und was ich auch ein bisschen...
Art und Weise, wie sie dann das höhere Modell halt unterscheiden, ne?
Ja, natürlich. Ne? Also ein bisschen Unterschied muss es ja immer geben. Das ist auch legitim. Also es muss ja nicht die kleinste Kamera immer auch alles können, dann brauchen auch die großen nicht mehr. Was ich auch ein bisschen enttäuschend finde, sind die Auflösungen von dem Sucher und von dem LCD-Display. Der elektronische Sucher 2,3 Millionen Punkte. Das ist okay, aber geht 2020 auch besser. Und das LCD ist ein 3-Zoll-Display, also relativ groß, hat aber nur 1 Million Punkte, ist also relativ schlecht aufgelöst. Auch das geht 2020 besser, aber wahrscheinlich auch eine Abgrenzung zu den größeren. Da habe ich jetzt die Punkte nicht im Kopf, aber ich meine, es sind ein bisschen mehr. Tja, das ist ein bisschen schade. Dafür kommt es jetzt eben Mitte August, ist sie angekündigt, Mitte, Ende August, ich glaube so um den 20. rum, und wird unverbindliche Preisempfehlung bei 700, also knapp unter 700 Euro für das Gehäuse liegen. Und das,
das ist jetzt aber bei den Features nicht schlecht.
Ist ein fairer Preis, finde ich auch. Ja. Kann man jetzt nicht übermäßig meckern. Anwendungsprofil muss man immer prüfen. Also wenn ihr jetzt vorhabt, noch eine Kamera zu kaufen, eine OMD-Kamera, überlegt euch das, wenn ihr sagt, Video und externes Mikrofon juckt mich sowieso nicht. Oder wenn ich schon Video mache, dann mache ich das sowieso in den externen Rekorder wegen der Qualität. Dann ist das Ding mit Sicherheit geil. Oder als Zweitkamera, als Backup-Body unterwegs. Das Ding ist wirklich klein. Ich hatte ja meine 10er hier. Ich glaube, das war die erste Mal, mit der hat sich das so bei mir eingebrannt, mit diesem Micro Four Thirds. Die hatte mich damals schon so überzeugt vom System her. Die ist wirklich, die trägt so wenig auf, die ist so schmal und die ist so leicht. Die kannst du einfach echt mit in den Kamerarucksack schmeißen oder noch an die Seite mit irgendwo in den Trolley stecken und hast immer eine Backup-Kamera dabei. Das ist schon,
aber
ist schon nett.
Wie ist das jetzt mit Olympus kaufen? Weil Olympus ist ja, man weiß es ja nicht, die wird ja verkauft, die Firma.
Naja, Olympus wird ja nicht verkauft, aber Olympus möchte die Sparte verkaufen.
Die Kamerasparte wird verkauft.
Ganz genau. Aber das ist ja die alte Diskussion, wir wissen nichts. Also im Grunde genommen wissen wir nichts, wir können nur spekulieren. Auch über die Gründe. Weißt du, es gibt schon Stimmen, die sagen, das machen sie eigentlich nur, damit sie sie nennen es Heuschrecke, die sich irgendwie über die Aktien eingekauft haben und Olympus, um die wieder loszuwerden. Das heißt, sie wollen sich jetzt so uninteressant machen, dass die wieder abspringen, dann können die sich das Kamerageschäft zurückkaufen und wieder machen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja, als Mensch könnte ich das verstehen, wenn irgendjemand Anteile an meinem Unternehmen kaufen würde, den ich gar nicht mag, und ich hätte die Kapazitäten, dann würde ich mich so uninteressant machen, bis er wieder aussteigt, ja, von mir aus mit Verlust raus, und dann würde ich wieder machen, was ich will. Könnte ich nachvollziehen, vielleicht ist das aber auch nur ein Wunsch von Olympus-Freunden wie mir. Wir können es nur abwarten. Ich bin weiterhin sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe also alle Investitionen in diese Richtung für dieses Jahr bei mir jetzt gedanklich geblockt. Und ich will das wirklich abwarten, was da passiert. Ich werde das Zeug nicht verkaufen. Das funktioniert einwandfrei. Ja, ich habe da meine Jobs mitgemacht. Das verdient Geld. Und es hat noch nicht genug Geld
verdient. Das wird auch weiter Geld verdienen. Ne?
Es muss auch noch Geld verdienen. Hallo? Das ist es muss sich schon auch selbst bezahlen und auch Gewinn abwerfen, sonst war das ein schlechtes Geschäft für mich. Also das muss schon noch passieren. Ich habe auch noch Aufträge, ich habe noch Buchungen und die werde ich damit auch machen. Die funktioniert einmal. Ich mag die Kamera. Ich fotografiere damit wirklich, wirklich gerne. War jetzt gerade wieder, habe ich Fohlen fotografiert. Wir haben Fohlen, jetzt drei Fohlen haben wir jetzt bei uns am Stall. Und die sind halt draußen mit ihrer Stute auf der großen Weide und da brauchst du echt lange Brennweiten. Ja, und da schnalle ich mir hier so ein 70 bis 300 drauf. Es ist hell genug draußen. Die Freistellung reicht. Machst du Hammerbilder. Ich habe da ein 600 mm Äquivalent. Das mache ich im Vollformat nicht. Ja, das will ich nicht mitschleppen. Ja, vom Kaufen mal ganz abgesehen. Also das Ding ist cool. Und ich werde das Ding auf jeden Fall behalten. Ich schiele nach wie vor in Richtung Canon. Also diese R6, die lässt bei mir schon so ein bisschen den Klickfinger zucken. Finde ich sehr spannend. Bin ich sehr neugierig, wie das mit meinen vorhandenen Canon-Objektiven funktioniert.
Aber die überhitzt doch.
Die R6 nicht. Die R5 brauche ich nicht. Die R5 brauche ich nicht. Die ist over the top für mich in allen Belangen. Aber die R6, die triggert mich schon so ein bisschen. Ne? Ich werde mal gucken.
Wir haben nachher noch eine kleine Canon-Ecke. Hast ja auch noch was reingeschrieben. Es gibt noch ein neues Objektiv.
Das ist zeitgleich vorgestellt worden. Und zwar auch da haben wir drauf gewartet und spekuliert, dass 100 bis 400, und zwar nicht das Pro, wo wir mit sehr, sehr hohen Preisen auch rechnen, sondern das Consumer 100 bis 400 mm. Anfangsblende 5, Endblende 6.3, also keine durchgängige Blende, nicht besonders lichtstark, aber ziemliches Äquivalent zu dem Panasonic-Leica 100 bis 400, das von 4 bis 6.3 geht. Also ist ein bisschen lichtschwächer, das von Olympus, ist jetzt aber da. Die genauen Daten hatten wir in einer der letzten Folgen schon gesagt. Erster Test sagt, ist kein Lichtstärkewunder. Ja, wer hätte es gedacht bei einer Anfangsblende von 5? Der Autofokus soll schnell genug sein, wenn genügend Licht da ist. was ich ganz spannend finde, ist das 100 bis 400 hat einen eingebauten Bildstabilisator, also im Objektiv. Dieses lässt sich nicht mit dem Bildstabilisator in der Kamera kombinieren.
Wie bitte?
Da habe ich in einer Review gelesen, da wurde nachgehakt, warum denn das wohl jetzt so ist. Und da soll Olympus gesagt haben, dass dieses Feature halt den Pro-Objektiven vorbehalten ist.
Oh, ob das ist eine künstliche Verknappung hier.
Ob das aufwendiger ist oder ob das nur eine Software-Sache ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich stecke da nicht drin. Ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass ein Olympus-Objektiv mit dem Olympus-Body zusammenarbeiten kann, mit dem Bildstabi. Geht so nicht. Das heißt, man muss sich auf den Stabi im Objektiv verlassen, der natürlich an die Brennweite angepasst ist und drei Blendenstufen kompensieren soll. Bei sehr langen Brennweiten ist das mit dem beweglichen Sensor ohnehin etwas eingeschränkt. Es könnte eben aber eine gute Unterstützung sein für das vorstabilisierte Bild. Ist halt leider nicht. Eine Naheinstellgrenze von 1,30 Meter, das ist sehr nah für 400 mm. Auch hier müsste man jetzt messen, wie viele Millimeter sind es denn dann tatsächlich noch. Aber da zeigte der erste Tester sich sehr angetan davon, in einem Schmetterlingspark da quasi Makros zu machen oder eben Nahaufnahmen von den Schmetterlingen, ohne die Fluchtdistanz zu betreten. Ganz interessant, der Preis liegt, je nachdem, welche Quelle ich lese, bei 1.300 oder 1.500 Euro UVP, irgendwo in dieser Größenordnung. Und damit ziemlich genau in der Preisklasse von dem Panasonic Leica 100, 400, 4 bis 6.3, wo man den Bildstabilisator auch nicht mit dem Body verwenden kann, an einer Olympus-Kamera. Ich glaube, an der Panasonic geht's, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Tja, also gibt ja zwei sehr ähnliche Objektive am Markt, einmal von Olympus, einmal von Panasonic. Welches jetzt die bessere Bildqualität hat, vermag ich nicht zu sagen. Preislich ist kein Unterschied da. Wahrscheinlich muss man dann entscheiden, was für einen Filterdurchmesser man braucht, welche Filter man hat oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist das dann das Entscheidungskriterium.
Na gut.
Bin auf eure Kommentare gespannt. Happyshooting.de, genau. Folge 672. Ist das was für euch oder sagt ihr, nö, dann nehme ich das von Panasonic, weil? Schauen wir mal.
Genau. So, jetzt machen wir mal einen Strich unter Olympus für diese Sendung und gehen mal ganz kurz zu GoPro, weil ich bin hier über einen Peter Pixel-Artikel gestolpert. Ja, ist aber nicht so, wie du denkst, nämlich GoPro geht jetzt in Richtung Lifestyle-Gear, Taschen, Klamotten, Accessories. Ach, und was? Das ist ein interessanter Move, finde ich. Sie öffnen den Artikel mit "In a move that's either brilliant marketing or a sad indicator of financial struggles." Also entweder sind die so verzweifelt, dass sie jetzt irgendwie Rucksäcke verkaufen müssen oder nicht. Das ist, es ist aber interessant, dieser Move. Es heißt natürlich nicht, dass sie jetzt keine Kameras mehr verkaufen, aber für echte GoPro-Fans sicher interessant. Da reden wir von insgesamt 7 Bags und Camera Cases. Also da ist eine ganze Liste von verschiedenen Sachen. Und ich habe mir das nicht gründlicher angeguckt, außer dass das preislich so Bags und Cases gehen über $20 los und bis zu $100. Das ist also, ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe es nicht in der Hand gehabt. Bis zum Duffelbag, alles im GoPro Online Store. Tja, ich dachte nur, das tun wir mal kurz hierhin, diese Meldung.
Sehr gerne.
Fand ich auch interessant. Warum nicht?
Tja. Ja gut, wenn die Verkäufe von den Actioncams runtergehen, weil schon jeder eine hat, dann muss man halt die Taschen dafür
anbieten. Ja, oder weil sie vielleicht jetzt von anderer Seite einfach auch mehr Konkurrenz kriegen, ne, aus dem 360-Grad-Bereich und so. Ja. Nun, wie auch immer, wir kommen noch mal kurz zu Canon. Das sind die mit der heißen Kamera. Moni hat vorhin schon gesagt, die könnte man als Heißklebekamera verwenden. Also das ist ja tatsächlich so ein Running Gag fast mittlerweile. Ne? Canon bringt die R5 oder kündigt die R5 an und hat sie auch schon in Händen von Leuten. Und die Tester sind teilweise echt geschockt, wie dass man nur 20 Minuten irgendwie vor der Überhitzung drehen kann mit bestimmten Auflösungen und Wiederholraten. Und ja, das ist dann so weit gegangen, dass dann hier plötzlich die Gerüchte gekocht haben, dass die Shipments sich verzögern. Das heißt, die Kamera nicht rechtzeitig ausgeliefert wird. Das ging also so weit, dass es hieß, da wären irgendwie die großen Händler hätten nur kleine Stückzahlen und. Dann kam irgendwann zwischendurch plötzlich Canon und sagt, nee, das stimmt nicht, wir ganz normal und alles. Ich glaube, das war so eine Sommerloch-Geschichte, weil so Pläne für so eine Kamera, du machst nicht mal eben schnell ein Redesign und bringst dann die Kamera 3 Monate später auf den Markt. Das kannst du nicht, da sind Jahre in Entwicklung drin.
Auf jeden Fall.
Ja. Was aber interessant ist, ist, dass so ein paar Patente rausgekommen sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich öffne das hier mal. Das eine ist ein EOS R Lens Adapter with Active Cooling Built-in.
Oho.
Also da reden wir, das ist jetzt wohl ein Patent, was gerade gefunden wurde. Wie gesagt, Patente heißen nicht, dass es dieses Produkt auch geben wird, sondern viele Patente werden geschnürt, weil man sich damit einfach auch schützen möchte und sind nie dafür bestimmt, ein Produkt zu werden. Das hier könnte es aber sein. Also das ist ein
zumindest Adapter. Muss ja jemand bei Canon auf diese Idee gekommen sein. Das hat ja auch immer irgendwelche Gründe. Ne?
Weil der Sensor wahrscheinlich relativ heiß wird und dieser Adapter macht dann irgendwie Luftstrom durch die Kamera, um hier quasi einen Wärmeaustausch hinzubekommen.
Ich hatte im Slack geschrieben, dass wohl andere Tests auch schon darauf hingedeutet haben, dass man mit anderen Kameras durchaus auch in die Überhitzung kommt, wenn man sehr, sehr viele Pixel bewegt. Also statt 8K 30 eben bei einer Sony 4K 120 macht für 20 Minuten oder für 17 Minuten. Und dass das wohl, klar wird der Sensor heiß, aber dass das auch an der Speicherkarte liegen kann, an dieser CF-Express-Karte, die wohl sehr heiß werden soll, wenn sehr viele Daten gepumpt werden. Also eine weitere Möglichkeit, das Ding zu überhitzen. Speicherkarte und Sensor.
Dann bin ich noch mal kurz in unser Archiv gegangen, unser Happy Shooting Archiv, weil wir letztes Jahr schon mal über einen ähnlichen Fall gesprochen haben. Und da ging es auch, und das kam auch von Canon, ein Patent, wo ein, ja, du erinnerst dich vielleicht dran, da war eher so die Rede von Staub vom Sensor entfernen und
richtig.
Luftstrom und so weiter. Aus der heutigen Sicht könnte das aber auch schon sowas gewesen Hitze. Sein, was da zur Kühlung eingesetzt wird. Das fand ich
relativ spannend. Um Luft wieder rauszubringen, ja.
Aber das geilste Ding finde ich ja dann immer noch das hier. Das ist auch ein Patent, was im November entdeckt wurde. Wir sehen eine weitere Patentzeichnung und das ist ein Detachable Fan for Cooling 1DX-like DSLR through the Viewfinder. Also das hier ist, ne, stell dir vor, du machst hinten vom Viewfinder diese Gummimuschel ab, ne, da ist ja so ein Gummiteil dran, das man abziehen kann und ersetzt das durch ein Teil, was einen kleinen Ventilator drin hat.
Oh, das muss einen schönen Krach machen, ja.
In die Kamera reinpustet oder rauszieht, wie auch immer. Das ist, wie gesagt, auch nur ein Patent. Jetzt stell dir mal die Kombination vor. Ne? Du hast vorne einen Lüfter im Adapter hin. Weil du brauchst das Viewfinder ja nicht für Video. Den kannst du ja dann
das
so HDMI rausführen auf einen externen Screen.
Ja.
Das finde ich noch das Tollste. Stell dir vor, du hast da und stell dir vor, du vergisst den abzunehmen und machst das Ding ans Auge und dann hast du hinterher keine Augenbrauen mehr oder so.
Wimpern. Die Wimpern sind dann weg.
Es ist Wimpern oder Augenbrauen. Egal. Das ist auf jeden Fall, fand ich das extrem lustig, das Ding. Tja.
Wunderschöne Ideen. Bin gespannt, so was sagen. Da wirklich kommen wird und ich bin gespannt auf wirkliche erste Handerfahrung von gerade den YouTubern und den Vloggern da draußen und vor allen Dingen auch den Filmemachern, die also wirklich auch so Independent-Filme und sowas machen, wenn die sich eine R5 holen, was dann die echten User dazu sagen. Ist das jetzt wirklich ein Problem oder ist es halt für bestimmte Anwendungen einfach nicht tauglich, was wir schon gesagt haben? Ja, mein Gott, dann drehst du eben keinen Spielfilm ohne Schnitt mit dieser Kamera. Das geht dann halt nicht. Ja, oder hast am großen Set eben dann 5 Stück davon im Trolley und 4 liegen immer im Eisfach zum Kühlen. Keine Ahnung.
Der David hat den Vorschlag, man sollte doch einfach eine Heatpipe in der Kamera Richtung Stativschraube legen, dann könnte man unten ein Quadratmeter großes Kühlblech dran schrauben.
Ja, warum nicht? So ein Piezo-Element drunter schrauben. Du sitzt
dann auf so einem riesen Kühlkörper drauf mit einem dicken Ventilator.
Warum nicht?
Oder ein Gardena-Anschluss für die Wasserkühlung. Ein
Gardena-Adapter, ja. Vor allen Dingen könnten dann die Stativhersteller und die Stativkopfhersteller sich was einfallen lassen und dann zum Beispiel mit Kupfer arbeiten, um die Wärme ins Stativ abzuführen und so eine große Oberfläche für die Kühlung zu haben. Ich sehe da schon ein Produkt auf uns zukommen.
Na, du viel besser als dieser Ventilator zum hinten draufschnallen, wenn wir letztes Mal hatten, kann es auch kaum werden, finde ich.
Große Klasse. Ja, vor allen Dingen Ventilatoren drauf und dann Video damit drehen, wenn da dauernd ein Ventilator summt. Auch eine tolle Idee.
Du, heute kann man die sehr leise machen.
Was man auch sehr leise machen kann, ist das hier.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Da könnt ihr kostenlos starten. Wenn euch das gefällt, könnt ihr dann auch kostenpflichtige Pakete klicken und braucht den Rest gar nicht anhören. Einfach hingehen, klicken, kaufen. Das ist super. Aber wenn ihr das macht, spart bitte 20% mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung. Die zwei I's habt ihr richtig gehört. Es sind ja auch 20%, die ihr spart. Also irgendwo muss es ja auch herkommen. Und was könnt ihr damit machen? Ihr müsst keine Ahnung haben von Webseitenprogrammierung. Ihr müsst keine Ahnung haben, was eine Domain ist oder so etwas. Sondern es geht halt einfach. Ihr geht auf happyshooting.de/Jimdo, sagt, ihr wollt eine Webseite machen. Da könnt ihr euch noch entscheiden, ob ihr den Creator oder den Dolphin benutzen wollt. Ich empfehle euch, versucht es mal erstmal mit dem Dolphin. Das geht nämlich so schnell und so einfach und führt zu wirklich guten Ergebnissen. Da müsst ihr ein paar Fragen beantworten oder könnt die beantworten. Dann wird so eine Vorseite für euch gefertigt, so eine Vorschau, wie die aussehen könnte, die Seite. Da steht schon Text drauf, da sind Bilder schon mal drauf. Könnten auch eure Bilder sein, wenn ihr entsprechende Accounts bei der Befragung angegeben habt. Dann werden die dann gleich von da gezogen. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine super Idee, ich biete jetzt hier einen Kupferkugelkopf und ein Kupferstativ an mit eben Adapter für eine Canon R5 als Kühlung. Das heißt, da mein Stativ ist der Kühlkörper für die Canon R5 und das verkaufe ich jetzt. Wird hier handgefertigt in Deutschland oder so bei euch in der Garage handgedreht und mundgeblasen. Dann könnt ihr das auf eurer Jimdo-Seite selbst verkaufen. Das heißt, ihr macht einfach auf happyshooting.de/Jimdo, startet mit einem Dolphin, macht eine neue Seite, füllt dann so ein bisschen die Texte aus, macht ein paar schöne Fotos. Die könnt ihr per Drag and Drop da hochladen. Das ist so ein bisschen wie ein ganz einfaches Word für Webseiten, müsst ihr euch das vorstellen. Einfach Drag and Drop und fertig. Könnt das Erscheinungsbild noch ein bisschen anpassen und dann zeigt ihr mal ein paar Bilder von eurer Werkstatt, wie ihr das Stativ produziert, natürlich das fertige Produkt, wie das alles so funktioniert. Und dann mit einem Klick oder lass es zwei Klicks sein, habt ihr ein Shop-Modul mit eingebaut auf diese Dolphin Jimdo-Seite. Und da könnt ihr auch wieder ein Produktfoto reinstellen, den Preis reinschreiben, gegebenenfalls Variationen davon angeben und fertig ist dieser Shop. Und zwar recht sicher in Deutschland. Da gibt es auch ein paar Seiten, die ein bisschen was dazu erklären. Es gibt natürlich auch einen Support bei Jimdo, den man noch fragen kann, wenn irgendwas offen ist. Aber es werden alle Seiten angelegt, die ihr braucht. Der Button hat die richtige Beschriftung. Ich glaube, kostenpflichtig bestellen oder irgendwie so etwas. Und die richtigen Seiten werden angelegt mit irgendwelchen AGBs, die ihr dann natürlich für euch passend ausfüllen könnt. Fertig. Fertig ist euer Shopsystem. Und schon können Leute auf eure Webseite gehen und können etwas bei euch bestellen. Und natürlich müsst ihr die Zahlung bearbeiten, also ihr müsst das Geld dann selbst entgegennehmen und dann selbst verschicken, das nimmt Jimdo euch jetzt nicht ab, aber dafür ist eben auch 100% davon euer Einkommen. Und das finde ich eine super Sache, weil wer schon mal versucht hat, ein Shop-System aufzusetzen, ja, das geht alles mit anderen Systemen, man kann das alles machen, da gibt es Plugins für WordPress und ähnliches, aber wer das mal eingerichtet hat und rechtssicher in Deutschland haben will und das ständig auf dem aktuellen Stand halten will, der weiß, wovon ich rede und da sind das wirklich ein paar Mausklicks und wenn ihr einfach irgendwie ein, zwei Produkte oder sowas verkaufen wollt, dann gönnt es euch einfach, ja. Lasst euch diese Arbeit einfach abnehmen. Glaubt es mir wirklich. Ich bin auch ganz kurz davor gewesen, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre und der Shop eh abgeklemmt wäre. Es macht wirklich so vieles einfacher. Ist eine tolle Sache. Schaut euch das an auf happyshooting.de/Jimdo. Kostenlos einfach mal alles ausprobieren, ob euch das zusagt. Und wenn ihr sagt, da hat der Junge recht gehabt, das probiere ich jetzt mal. Klickt mal für ein Jahr oder gleich für zwei Jahre ein kostenpflichtiges Paket. Ich habe gelernt in einem befreundeten Podcast, Prozentrechnung ist super. Wenn ihr mehr bezahlt, dann sind 20% mehr gespart. Das heißt, je mehr Jahre im Voraus ihr klickt, umso mehr spart ihr mit unserem Code Belichtigung, denn das sind 20% von der Endsumme. Und das finden wir toll. Wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Und wenn ihr eine geile Seite gebaut habt oder ein Kupferstativ gemacht habt, wie geil wäre das denn? Sagt mir unbedingt Bescheid. Schickt eine E-Mail an info@happyshooting.de mit einem Link zu eurer Webseite und dann stellen wir die hier gerne vor. Also, danke an Jimdo.
Ein Kupferstativ, ja.
Ja, wie cool wäre das, oder? Ist wahrscheinlich total unpraktisch, ja, aber sieht halt gut aus.
Mit eingebauter Kühlmittelpumpe und allem.
Na klar.
Lass uns mal schauen, was wir für Fragen haben.
Lass uns mal zwei nehmen, die anderen schiebe ich.
Ja, das ist okay. Ihr habt zu viele Fragen, ihr seid zu neugierig.
Nein,
wer
alles
Matthias
gut.
fragt, Matthias möchte wissen, ob es eine gefällige Höhe gibt, in der die Kamera für Immobilien-Indoor-Fotografie vom Stativ ausgestellt wird. 1,75? Fragezeichen. Er möchte seine neue Wohnung vor, während und nach der Renovierung dokumentieren. Also Vorschriften gibt es mit Sicherheit schon mal gar keine.
Nee.
Ich würde darauf achten, dass die Kamera gerade ist. Also, dass sie nicht gekippt ist nach vorne oder nach hinten, weil sonst hast du immer diese stürzenden Linien. Also achte darauf, dass im Sucher die vertikalen Linien auch vertikal sind, also parallel zueinander bleiben. Und dass die auch zum Rand hin parallel sind, dann wirkt das aufgeräumter. Und dann bewege die Kamera so in der Höhe, dass das drauf ist, was du drauf haben möchtest. Das würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Das ist, glaube ich, der sinnvollste Weg. Wenn du einen Tilt-Shift hast, dann kannst du auch mit Shiften machen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Das heißt, du musst das über die Kamerahöhe machen. Und in der Regel ist das so die Stehhöhe. Wenn du es natürlich auch interessantere Bilder machen möchtest, dann arbeite ruhig auch mit unterschiedlichen Höhen. Ne? Also die Bilder, die nicht so aussehen wie alle Bilder, ne? Sondern nämlich alle aus Stehhöhe oder so fotografiert sind, die wirken natürlich auch interessanter. Das heißt, du kannst da durchaus ein bisschen mehr Pep reinbringen vielleicht.
Ja, aber ansonsten unterstütze ich also die Senkrechten senkrecht lassen. Das hilft auf alle Fälle, um dann Klarheit reinzubringen. Oder wenn es nicht anders geht, weil du halt das Treppenhaus irgendwie schräg nach oben zeigen willst oder ähnliches, dann halt deutlich kippen. Ne? Wenn das also gerade irgendwie so ein bisschen schräg ist, ja, ein bisschen blöd. Aber ganz wichtig ist natürlich bei so Indoor-Bildern auch die Beleuchtung. Also, dass da nichts irgendwo zu den Rändern hin im Schatten absäuft, sondern dass das Bild, was du siehst, wie eine Bühne ist, die eben der Betrachter ja durchwandern kann, durchstreifen kann, dass du eine aufgeräumte Wohnung natürlich hast. Die darf schon belebt aussehen, aber sollte natürlich nicht unordentlich aussehen, aber das wirst du wahrscheinlich selber wissen. Nur was eben ganz gerne passiert ist, dass du irgendwo reinkommst, Fensterlicht scheint irgendwo rein und in irgendeiner Ecke neben dem Fenster ist es dann im Verhältnis sehr dunkel, wenn du die Belichtung angepasst hast. Dann kann es eben helfen, da irgendwie Licht hinscheinen zu lassen oder tatsächlich eine Nachttischlampe oder irgendetwas hinzustellen, um die Ecke ein bisschen aufzuhellen, um so ein bisschen so einen Eyecatcher zu haben, der nicht überstrahlt, aber ja, der das Ganze ein bisschen lebendiger aussehen lässt. Das wären so Tipps.
Ja. So, und dann hat Matthias, noch eine Frage. Ich möchte gerne einen digitalen Bilderrahmen an die Wand dauerhaft montieren, auf dem ich Bilder per WLAN sende. Am liebsten sehr groß und unauffällig, wenig Stromverbrauch. Gibt es da einen Tipp? Also du willst einen Bilderrahmen, so der halt wie ein Bilderrahmen aussieht und
ja, ich habe da ja mal meinen Kommentar dazu.
Das ist günstig, in groß, in toll und ich wüsste jetzt nichts.
Also mein Kommentar dazu ist, weil ich habe in der Vergangenheit nach sowas schon gesucht und ich habe es dann gelassen. Meiner Meinung nach gibt es derzeit keinen digitalen Bilderrahmen, der diesen Namen als solchen verdient. Es gibt halt so in den Elektronikmärkten, gibt so ganz kleine Dinger mit Batteriebetrieb oder sowas, die man sich irgendwo auf den Tisch stellen kann oder mit einem 9-Volt-Anschluss oder sowas. So ein Plastik-Elastik-Ding, das ist alles nichts. Aber wenn du wirklich ein Bild an die Wand hängen willst, wo du den Eindruck hast, da hängt jetzt ein Bild an der Wand, ja, und das tauscht sich vielleicht regelmäßig mal durch oder solche Geschichten, habe ich noch nie irgendetwas gesehen. Ich hatte immer gehofft auf dieses elektronische Papier, was wir von so Kindle und E-Book-Readern so kennen. Das gibt es aber nur in Schwarz-Weiß.
Das ist in Farbe, ne?
Ich hatte mal gehofft, dass das mal in Farbe kommt, also auch in gut, aber das ist halt ein Problem mit der Größe und so wahrscheinlich. Es gibt da nichts. Und wann immer ich gesucht habe und Foren durchstreift habe, war am Ende des Tages eigentlich immer die Aussage, am besten hängst du dir ein iPad an die Wand. Es muss nicht das neueste iPad sein. Nimm dir ein iPad an die Wand. Da gibt es auch so magnetische Halterungen, dass du eben das wirklich so an die Wand machst, ohne dass du noch irgendwelche hässlichen Ränder außenrum hast. Und musst halt irgendwo, das Stromkabel musst du sowieso irgendwo hinlegen. Wobei das iPad auch eine Weile so läuft. Aber willst das ja auch nicht jeden Tag aufladen.
Sehr groß, ne? Das ist das iPad nicht.
Ja, die einzige Alternative, die ich tatsächlich mal gesehen habe, ist von Samsung gibt es die Fernsehgeräte aus der Frame-Serie. Die sehen halt aus wie ein Bilderrahmen, also wie ein Bild. Das heißt, die haben wirklich auch so ein, ich glaube, es ist sogar aus Holz, ein Holzrahmen außenrum. Die gibt es einen hellen Rahmen, gibt es einen dunklen Rahmen. Keine wahnsinnig große Auswahl, ist halt ein moderner Rahmen, schlichter Rahmen außenrum. Mein Vater hat so ein Ding zu Hause stehen, da habe ich das mal gesehen. Sieht wirklich nett aus, ist halt am Ende ein großer Fernseher. Hat schon eine tolle Auflösung und so und das macht schon was her. Ich weiß jetzt aber nicht, was der an Strom verbraucht, wenn der da steht und das Bild anzeigt. Also wenig wird das nicht sein, ja.
Also klassischerweise in amerikanischen Haushalten habe ich das oft gesehen, da läuft der Fernseher ja eh ständig, ist auch im Zentrum der Wohnung, wo man ständig durchgeht und die packen sich dann da ein, je nachdem in welchem Ökosystem sie sich bewegen, ob es bei Apple ist, dann halt ein Apple TV oder ein Chrome-Stick, wie auch immer die heißen, um dann da Bilder, Slideshows laufen zu lassen.
Das ist auch tatsächlich die Alternative.
Weil,
also
weil die Kiste eh läuft.
Ja, oder man hängt sich halt, also man sucht sich einen HDMI-Monitor, Monitor, der einem gefällt, oder man lässt sich einen Holzrahmen passend zum HDMI-Monitor bauen und hängt dann da halt einen Chromecast oder ein Fire TV oder ein Apple TV oder irgendwas dran und macht das darüber. Und es ist natürlich auch hier, die zweite Antwort war es dann, glaube ich, gleich, kannst du ja mit dem Raspberry Pi selber machen, also sprich, häng da halt einen Monitor dran, bau dir halt irgendwas.
Machen wir auch nochmal ein Community-Projekt raus, oder?
Ja, natürlich.
Der Happy Shooting Bilderrahmen.
Ja, der Vorteil an den Dingern ist, dass sie halt tatsächlich wenig Strom verbrauchen und es gibt ja auch schon Leute, die sich dann diese magischen Spiegel gebaut haben. Also du kannst ja auch einen Spiegel nehmen, machst das Display hinter den Spiegel.
Das Display ist der Stromverbraucher dann.
Ja, na klar, aber da gibt es ja verschiedene. Da musst du halt gucken, was du dann brauchst. Ne? Ja, also es wird auf selber bauen hinauslaufen, wenn du kein iPad dranhängen willst oder mit einem vorhandenen Monitor nicht klarkommst oder du sagst ja, okay, mein nächster Fernseher wird halt so ein Samsung Frame. Musst du halt gucken. Mhm.
Tja.
Sehr bedauerlich. Es gab mal ein Kickstarter-Projekt. Das war ein relativ auch moderner Rahmen, so ein digitaler Rahmen, und der hatte halt das Feature, dass er nur angegangen ist, wenn auch jemand im Raum war. Das heißt, der hatte noch so einen Bewegungsmelder oder sowas drin, und wenn du in den Raum gekommen bist, dann ist er halt angegangen. Und wenn du rausgegangen bist, ist er nach einer Zeit ausgegangen, um eben auch Strom zu sparen. Das fand ich halt auch ganz clever.
Also mich haben die, also diese Idee, dann den digitalen Bilderrahmen irgendwo an die Wand zu hängen und dann irgendwie Bilder dadurch zu pipen, der hat mich noch nie wirklich gereizt. Nie.
Ich fand das immer cool. Überhaupt eigentlich. Nicht.
Echt? Mich hat das irgendwie so völlig kalt gelassen. Tja.
Bernd hat übrigens eine ganz gute Idee, und zwar einfach eine Leica Monochrom kaufen, weil dann kann man auch was mit E-Paper nehmen. Also dann kannst du auch ein Kindle nehmen.
und das E-Paper, das dann in Form von Tapetenrolle, weil dann kann man quasi die ganze Wand und so, ja.
Sollte es auch immer geben, war angekündigt. War ich mal auf der CeBIT, wo sie davon geschwärmt haben. Ist nie gekommen.
Ja.
Alles
Betrug. Weißt du, in welcher Form das kommt? Ich sag mal, in ein paar Jahren haben wir alle unsere virtuellen Dinger auf und dann sind die Sachen alle virtuell. Und dann brauchst du keine großen Bildschirme mehr, weil dann sind
das
die
stimmt.
alle virtuell.
Wenn das Display erstmal implantiert ist, alles gut.
Naja, das dauert noch ein bisschen. Bis dahin dauert es noch ein bisschen.
Ja, 2 Jahre.
Gut, haben wir Termine? Nein, wir haben heute keine Termine, aber ihr dürft natürlich gerne Termine reinwerfen auf unseren, warte mal, ich pack's mal kurz auf den Bildschirm, auf happyshooting.de/Terminkalender. Da findet ihr aktuelle Fototermine und könnt auch welche abliefern. Wir freuen uns drüber und die landen dann auch hier in der Sendung. Also, Termine her, da ist gut. Ist schon wieder weg. Gut, wir haben eine neue Aufgabe. Wir haben in der Pre-Show mal wieder im Slack, im Kanal im Kanal, dienstags 18 Uhr, eine neue Aufgabe ermittelt. Und die heißt heute Verspätung.
Verspätung ist die neue Aufgabe. Die läuft vom 6.8. bis zum 20.8. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 6. August bis zum 20. August 2020 loszieht und ein neues Bild zum Thema Verspätung macht? Wie interpretiert ihr, rein fotografisch betrachtet, das Wort Verspätung? Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr nach Hause, könnt das Bild noch bearbeiten und dann ladet ihr es bei Flickr hoch, flickr.com. Da ladet ihr das hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Verspätung. Ohne Ä?
Mit AE.
Mit AE. HS Verspätung. Klingt komisch, sieht total wild aus, ist aber korrekt. HS Verspätung. Ich traue den Text nicht mit
den komisch aussieht, weil du hier in unseren Notes noch ein T reingemacht hast hinter das S.
Echt?
Da steht HS Verspätung.
Ja, das ist aber nicht das Tag. Das Tag heißt HS Verspätung. Ja, so ein T als Reserve immer mal irgendwo haben. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann.
Das ist immer
ein guter Tipp.
Also ja, so macht mit 6.8. bis 20.8. und
ganz genau. Auf happyshooting.de/Aufgaben kann man übrigens ganz weit runterscrollen. Da ganz unten runter. Da stehen die HGFs, die häufig gestellten Fragen, und die helfen euch dann vielleicht auch weiter, wenn es zu Problemen kommen sollte. Aber in letzter Zeit läuft das echt gut da. So.
Tja. So, wir sind durch. Wir haben wieder eine Sendung im Kasten. Sagen an dieser Stelle wieder allen Dankeschön. Alle, die hier vor und hinter den Kulissen mitgemacht haben und immer noch mitmachen. Dicken Daumen hoch für euch. Natürlich auch alle, die hier unterstützend tätig sind, auch finanziell unterstützend. Wie gesagt, happyshooting.de/spenden. Da gibt es Möglichkeiten. Aber auch so ein Community-Projekt anleiern, finde ich, ist ja auch eine Unterstützung, weil es natürlich auch Happy Shooting insgesamt irgendwie gut aussehen lässt. Also coole Sache, gefällt uns, und das unterstützen wir auf jeden Fall.
Gut, so schaut's aus.
Dann sage ich mal Dankeschön, und wir verabschieden uns mit einem zünftigen
3-2-1 Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.